Heute zu Gast die Kollegen von Urlaubsguru. Willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Uns zugeschaltet sind die Gründer des Reiseschnäppchen-Blogs Urlaubsguru, Daniel Krahn und Daniel Marx. Hallo ihr beiden.
Hallo zusammen.
Guten Tag.
Hallo.
Ja, wir müssen jetzt mal direkt klären, wie macht ihr das bei euch in der Firma? Wie können wir euch namentlich unterscheiden? Wenn ich jetzt gleich sage, Daniel, magst du anfangen? Wir brauchen irgendwie ein Rufzeichen, irgendwas. Wie unterscheidet ihr euch?
Ja, also wenn es nur um Audio geht, ist es dann meistens so, dass die Kollegen bei uns im Büro immer von DM und DK sprechen. Also das ist dann irgendwie, hey, hast du schon mit DM gesprochen oder sonstiges? Das ist eigentlich so, glaube ich, mittlerweile etwas, was so gelebt wird, ja.
Okay, DM, liebe Zuhörer, jetzt hat gerade, damit ihr die Stimmen zuordnen könnt, jetzt hat gerade dann DK gesprochen. Richtig?
Korrekt.
Ja, wir sollten doch nochmal auf Video umschwenken, Sandy, dann...
Oh nee.
Nee, lass mich nicht. Okay, lass mich nicht.
Dann verlieren wir.
Homeoffice hat schon seine Vorteile.
Kamera aus. Ja, bevor wir auf diesen Sommer zu sprechen kommen, der geht's ja jetzt schon hoch her. Lasst uns aber auf eure Geschichte zurückgehen. Und zwar fing das Ganze ja im Sommer 2012 an. Sozusagen aus dem Ruhrgebiet in die Welt hinaus. Wie war das damals? Gib mal so einen Einblick. Ich glaube, da seid ihr auch noch Studenten gewesen. Ist das richtig?
Nicht ganz richtig. Also DK wieder hier. Okay. Ich habe gar nicht studiert. Das heißt also, ich habe ganz normal damals für eine Tageszeitung gearbeitet hier in unserer Heimatstadt in Unna. Und Daniel war mit seinem Studium schon fertig und hat in Bochum gearbeitet bei einer IT-Firma. Und genau. Und da haben wir beide, weil wir uns hier aus der kleinen Stadt Unna eigentlich relativ gut kannten und zusammen im Fußballverein waren und sonstiges, haben wir dann halt auch gewusst, was wir für Stärken und Schwächen haben sozusagen. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und hatten die Idee, einen Reiseschnäppchen-Blog zu gründen sozusagen, beziehungsweise Leuten einfach zu helfen, dass sie ja Zeit und Geld sparen können, wenn es um Urlaub geht. Ja. Und das war einfach so wirklich aus der Laune heraus, bei mir auf dem Balkon damals, mitten im Sommer abends irgendwie haben wir uns zusammengesetzt, ein bisschen rumgequatscht und daraus ist Urlaubsguru entstanden. Ja.
Cool. Also das war ein legendärer Moment, kann ich mir vorstellen. Denn tatsächlich ist Urlaubsguru für uns Veranstalter sehr, sehr wichtig. Ihr seid ja ein Partner für uns sozusagen für Bookable Content, also wirklich Schnäppchen, Preise, Reisen, aber auch teilweise eben für Stories, für Non-Bookable Content. Also ich mag euer Format sehr. Für alle Zuhörer, die sich da jetzt vielleicht unter dem Namen gar nichts vorstellen können. Ich glaube, ihr seid aber alle schon mal über den wirklichen Urlaubsguru gestolpert. Wie schnell hattet ihr dann die Idee, dass ihr nicht irgendwie sagt, so billig Reisen oder Reiseschnäppchen XYZ, sondern dass ihr einen Guru habt, der ja dann auch im Schneidersitz quasi dort sitzt und einfach der Reiseweise ist, der eben diese Schnäppchen findet und empfiehlt.
Also so ein richtiger Plan war da gar nicht hinter. Also wir saßen bei Daniel auf dem Balkon und sind sicherlich anderthalb bis zwei Stunden zig Domainnamen durchgegangen und sind dann über einen Bekannten, der dann zufällig vorbeikam, der, glaube ich, Fußballschuhe, wenn ich mich recht entsinne, gebracht hat. Und der kam einfach rein und wir so, ja, was macht ihr da gerade? Und er sagte, ja, dann probier's doch mal mit Guru, ja. Und dann war die Domain frei, war aber dann auch mit dem Artikel, also der-urlaubsguru.de war unser Startpunkt. Ja, und ich glaube, man kann auf jeden Fall die ersten Monate unserer Gründungsgeschichte runterbrechen, dass wir eher intuitiv, spontan gehandelt haben, als dass wir jetzt irgendwie den großen Plan hatten von dem, was wir da tun. Wir sind auch beides keine Touristiker oder E-Commerce-Experten, sondern sind da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde in diesen Bereich gerutscht.
Ja. So ist ja meistens auch am besten, ne? Dann kommt man in so einen Flow rein und dann entwickelt das Ganze sich und nimmt seinen Lauf. So war das ja dann bei euch auch. Ihr seid ja klein gestartet und mittlerweile auch schon eine gewisse Größe erreicht, ne?
Ja, kann man so sagen.
Also ja, ganz bescheiden kann man das schon eigentlich sagen. Jetzt nehmen wir mal vielleicht die Krise weg. Aber also davor, ich habe immer nur von Wachstum gehört.
Das ist Marketing. Nein, Quatsch.
Sehr gut.
Nee, Daniel, magst du vielleicht mal ein paar Zahlen in den Raum werfen.
Ja. Hau mal was raus.
Also DM kommt jetzt mit
Zahlen. Und ich bin nicht fürs Marketing zuständig. Und für Finance. Wo fangen wir an? Also so Größenordnung vor Corona Größenordnung bezüglich Traffic, also Besucherzahlen in den höchsten Monaten Juli, August, so zwischen 6,5 und 7 Millionen Besuchern auf dem deutschsprachigen, auf der deutschsprachigen Plattform. Wir waren zu Hochzeiten in 13 Ländern aktiv, hatten auch 2 Stores zu Neudeutsch Reisebüros und waren, also vor Corona, wir haben ja nicht nur Urlaubsportale gehabt, sondern hatten auch Non-Travel. Und da waren wir zu unserem Hochpunkt, Frühjahr 2019, waren wir bei circa 220 Mitarbeitern. Das ist so die maximale Output, den wir hatten mit, ja, vielleicht noch ein paar Zahlen, 4.500 Quadratmeter Bürofläche. Also es war schon groß. Jetzt sind wir gerade in der abklingenden Corona-Pandemie, würde ich mal so nennen. Und 2019 haben wir uns dann auch von Non-Travel größtenteils getrennt und sind jetzt knapp 90 Leute, die sich jetzt aber wirklich auf 5 Ländermärkte und hundertprozentig Travel fokussieren.
2019 oder 2020?
2019. 2019 haben wir uns von Non-Travel gestartet, weil wir dachten, die nächsten Jahre werden lustig und wir haben viel Langeweile. Dann kam im Herbst Thomas Cook. 2020 kam Corona. Also die letzten 2 Jahre beim Urlaubsguru Express, die waren auf jeden Fall Musikexpress, würde man sagen, die nächste Fahrt geht rückwärts.
Und, wer will nochmal?
Naja, aber jetzt geht's wieder los.
Ich habe das eher wie so ein Autoscooter empfunden, muss ich sagen. Da hat man gefühlt die ganze Zeit
irgendwo angetutscht. Ja, genau, aber gegen richtig. Sachen, die man vorher nie vermutet hätte. Also eigentlich bist du damals eingestiegen, hast so ein Unternehmen groß gemacht und hattest eine freie Fläche. Und jetzt stößt du ständig gegen irgendwelche Hürden, mit der du beim Autoscooterfahren sonst nicht gerechnet hast. Also ja, es war oder ist undankbar. Tatsächlich ist es, wie ich jetzt rausgehört habe, aber auch bei euch so, dass ihr euch aufteilt. Das heißt, auch in der Pandemie war das so, dass ihr so eure Bereiche behalten konntet, für die ihr zuständig seid, oder war dann auch Chaos und jeder macht alles?
Nö, ich glaube, dadurch, dass man jetzt zum Beispiel auch von der Unternehmensgröße ein bisschen geschrumpft ist, sind die Wege wieder kürzer gewesen, was teilweise aber auch einen großen Vorteil darstellen kann. Das heißt also, während wir in der Spitze halt über 200 Kollegen und Kolleginnen hatten und es schon in die Richtung ging, dass man nicht mehr jeden, also dass nicht jeder jeden kannte, wenn er ihm auf dem Flur entgegengekommen ist etc., ist das, glaube ich, jetzt wieder eine Größenordnung, bei der der Austausch einfach untereinander viel, viel enger ist. Und wir, Daniels, als die beiden Geschäftsführer, wir haben noch 4 Geschäftsleiterkollegen sozusagen, wir sind zur 6. Geschäftsleitung und wir 6 haben uns eigentlich in der Krise auch sehr, sehr gut miteinander ausgetauscht und sind sehr eng zusammengewachsen, glaube ich. Also so wie es irgendwie, keine Ahnung, auch privat in der Beziehung ist oder dann halt auch beruflich, wenn man durch eine Krise geht, schweißt es eigentlich eher zusammen. Und das kann man auch Stand heute über die letzten 2 Jahre bei Urlaubsguru sagen.
Oh, freut mich zu hören und ist auch gut beschrieben. Es berichten ja viele auch im privaten Bereich genau davon. Wo ist denn eure Zentrale? Ist die in Unna?
Die gehört zum Kreis Unna, befindet sich aber in der Gemeinde Holzwickede. Und das werden wahrscheinlich auch so wenig Leute kennen, wie das viele Leute nicht wissen, dass Dortmund einen Flughafen hat. Dem ist so.
Doch, ich erzähle immer wieder gerne von meinem Lieblingsflug im Flugplan, ich weiß nicht, 1999, Dortmund-Düsseldorf.
Oh Gott.
Okay. Um dann von Düsseldorf den Drehkreuzflug nach Mallorca zu nehmen.
Ich dachte nach Köln.
Ich glaube, der ist aber nie abgehoben.
Okay.
Nein,
ja gut.
Ihr habt natürlich einen Flughafen, ihr habt EasyJet, Low-Cost-Carrier und so weiter. Da geht schon was.
Korrekt. Da geht wirklich einiges. Ist mittlerweile auch der drittgrößte Flughafen in NRW. Und
wie sieht es mit Paderborn-Lippstadt aus?
bestimmt auch schön, aber da sind wir nicht mit unserem Büro. Das heißt, unser Head Office ist quasi genau gegenüber vom Dortmunder Flughafen. Das gehört dann halt zur Gemeinde Holzwickede, zum Kreis Unna, aber wie gesagt, wenn wir aus dem Fenster gucken, sehen wir den Flughafen Dortmund und sehen die Maschinen abheben.
Ach, das finde ich toll. Das habe ich nicht gewusst, denn diese Nähe zum Flughafen, die hatte ich ja auch schon einmal, damals mit der LTU-Touristik. Das, ja, also ab und zu, wenn du das Fenster aufgemacht hast, hast du auch Kerosin gerochen. Also wie gesagt, ich fand es eigentlich nicht gut, aber es hat einen immer daran erinnert, das ist hier meine Branche, meine Welt und da drüben fliegen meine Gäste ab.
Ja. Vollkommen. Und hat noch den guten und großen Vorteil mit der Parkplatzgeschichte. Das heißt also, viele Autos bleiben, also jetzt mal so vor Corona war es häufiger so, dass zum Wochenende dann doch das ein oder andere Auto einfach stehen geblieben ist auf dem Mitarbeiterparkplatz, weil die Leute eben kurz rüber gegangen sind, irgendwo mit der Maschine hingeflogen sind und das Wochenende woanders verbracht haben. Das hat auf jeden Fall auch seine Standortvorteile.
Ja, da haben bestimmt auch viele Freunde immer gefragt, hey, ich fliege in Urlaub, kann ich mein Auto bei euch parken? Das hat bestimmt auch zu gut vorstellen.
Alles passiert.
Und ich muss natürlich als altes, ich sag jetzt mal, Niederrhein-Ruhrgebietskind, ich muss das immer sagen, weil wenn jemand wirklich aus dem Ruhrgebiet oder aus dem Ruhrpott ist, und ich bin ja in Moers groß geworden und zur Schule gegangen, dann sagen die immer, das gehört nicht dazu. Und dann sage ich, na, also doch, weil wir ja doch mit Duisburg so nah dran sind und wir sind Niederrhein und Ruhrgebiet. Was seid ihr? Würdet ihr sagen, ihr seid Pott?
Ja. Daniel, siehst du das auch so?
Schon, ja, ne? Gut.
Ja, östliches Ruhrgebiet mit Charme und Benehmen, wenn man es braucht.
Ja, und immer so. Nette Leute.
Ist wirklich so.
Und BVB-Trikot.
Ist so. Ja, auch das ist so.
Ja. Haben wir gesagt, nette Leute.
Oh, ja. Das müssen wir aufpassen. Und wieder Dominik.
Ich darf nicht zum Fußball überwechseln. Sandy hat mir schon ein paar Mal gesagt, ich soll hier keinen Fußball-Podcast rausmachen. Papa, du musst jetzt hart sein, wenn du diese Folge hörst. Das sind Dortmunder. Und ja, du als Schalker darfst aber trotzdem weiterhören. Wir wechseln auch das Thema jetzt. Also wir brauchen nicht über Fußball sprechen.
Ja.
Ich sag das. Ja, für mich natürlich interessant, ihr wisst es, also gerade für jemanden und auch für unsere Zuhörer sind ja auch welche dabei, die nicht im Tourismus arbeiten, nicht Touristiker sind. Wie funktioniert denn bei euch die Zusammenarbeit zwischen FDI und Urlaubsguru? Was ist das für eine Partnerschaft? Also wie würdet ihr das erklären? Wie arbeitet ihr zusammen?
Wer mag?
DK, DM oder?
Also ich halte mich jetzt erstmal zurück und würde dann hinterher was dazu sagen, weil ich bin ja selbst nicht im Vertrieb und habe es aber für eine andere Firma gemacht. Ich fände es ganz gut, wenn weil ich habe schon oft gesagt, wie wir mit OTAs und wie wir mit zusammenarbeiten. Also vielleicht einfach kurz von eurer Seite, wie das so für euch ist und wie sich das gestaltet.
Ich versuche mal und da ergänzt dann.
Okay.
Jetzt müssen die Zuschauer warten, wer anfängt. Also wir arbeiten in den Bereichen einerseits klassisch als OTA zusammen, dass wir FDI-Angebote bei uns im buchbaren Bereich haben. Einerseits Urlaubsguru ist dadurch prägend, dass wir Angebote, wir nennen das Deals, raussuchen, denn in der klassischen Pauschalreisenstrecke gibt es jeden Tag über 1 Million Angebote, jetzt nicht nur von FDI, sondern auch von Marktmitbegleitern. Und wir versuchen halt dort die interessantesten Angebote für unsere junge Zielgruppe herauszufinden. Gleichermaßen arbeiten wir aber auch in den Bereichen zusammen, dass wir versuchen, Inspiration zu entdecken, denn es gibt auch viele neue Ziele auf der Welt, die jetzt vielleicht nicht klassisch direkt in der Reisebuchung schon im Kopf vorschweben. Und da ist FDI auch, glaube ich, sehr aktiv und hat immer Interesse da auch gefühlt, Sachen zu versuchen. Und in dem Bereich arbeiten wir dann auch zusammen, dass wir Teams vor Ort schicken und dann gucken, wie sind die Hotels vor Ort, was sagt der Resortchef, wie ist die Strandlage. Also wirklich von vor Ort über Social Media dann Bericht erstatten, das heißt zwei Klappen mit einer Fliege, erstmal die Leute inspirieren, sie in die Situation zu bringen, zu entscheiden, ob das für sie etwas sein könnte und dann noch den guten buchbaren Content auf der Plattform verfügbar machen.
Ja, und das macht eben die Zusammenarbeit für uns als Reiseveranstalter auch so spannend und interessant mit Urlaubsguru, denn sie schaffen es wirklich eben diesen inspirativen Content zu vermitteln. Teilweise, ja, wir sind dann vielleicht noch nicht mit diesen Tools gesegnet und vor allem haben wir auch nicht die Community, wenn dann solche neuen Destinationen wie, was haben wir alles gehabt im Oman und Salala oder eben auch Gambia, Westafrika, das war einfach toll zu sehen, dass man dann wirklich als User durch den Urlaubsguru mitgenommen wird in diese Destination, in der vielleicht vorher auch noch kein Reisebüro-Mitarbeiter war oder so. Und das sieht auch wirklich, muss ich sagen, immer gut aus. Und da recherchiert ihr auch mit eigenem Team. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur plump eine Kamera draufhalten, wie du auch gesagt hattest gerade, mit dem Resortchef mal sprechen und wirklich schauen, wie es vor Ort ist. Gar nicht immer so Marketing-like, sondern echt authentisch. Und ich glaube, das macht's auch aus, warum ihr dann auch, wie du gesagt hast, eine jüngere Zielgruppe auch anspricht, richtig?
Vollkommen. Und ich muss auf jeden Fall noch ergänzend erwähnen, dass ich zum Beispiel das letzte Jahr gerne erwähnen würde. Letztes Jahr zum Sommer hin, als der erste Lockdown quasi in Deutschland stattfand und danach dann erste Urlaubsregionen wieder aufmachen durften, wie zum Beispiel Griechenland. Feiere ich es extrem, wie schnell und unkompliziert dann die Zusammenarbeit mit FTI war und wir dann relativ schnell Richtung Korfu geflogen sind mit einem Team und dann halt, wie Daniel gerade auch schon gesagt hat, dann Hotels vor Ort getestet haben und dann auch parallel wirklich auf diesen Service geboten haben, okay, was kann man jetzt machen, was darf man machen, was ist erlaubt, warum muss man sich halten, was gibt es für Regeln vor Ort etc. Und das sind einfach auch extremst wichtige Komponenten, gerade in diesen, ich sage jetzt mal, unruhigen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden oder in denen wir uns jetzt seit letztem Jahr befinden, dass man dann einfach den Service-Charakter ganz weit nach vorne legt. Und das haben wir, finde ich, letztes Jahr mit FDI und Urlaubsguru zusammen sehr, sehr gut gelöst und vor allem sehr schnell.
Und die User haben dementsprechend reagiert, weil die Nachfrage nach diesen Informationen war ja sehr, sehr groß. Das heißt, da hattet ihr auch dann die dementsprechenden Zugriffe und Feedbacks.
Ja, tatsächlich waren das letztes Jahr zum Sommer hin, wo wir unter anderem Korfu, aber auch noch andere Regionen getestet haben, waren das die höchsten Aufrufzahlen, die wir im letzten Jahr erhalten haben, weil die Leute einfach da dann auch wirklich authentischen Inhalt bekommen haben, wie du es gerade gesagt hast, was einfach sehr, sehr wichtig war. Weil viele letztes Jahr auch echt viel Müll berichtet haben, sorry, aber ist wirklich so. Und da war es dann so, dass dann unser Team vor Ort auch kein Blatt vom Mund genommen hat und auch gesagt hat, wenn irgendwas nicht cool war, dann ist es halt auch nicht cool. Aber diese Authentizität war auf jeden Fall sehr, sehr entscheidend und wichtig. Und das haben wir zum Beispiel letztes Jahr sehr, sehr gut zusammengelöst.
Ach, schön. Und wenn wir jetzt ein Jahr haben mit den sogenannten Deals, oder sagen wir so, die haben wir jetzt natürlich dann auch wieder, es geht ja los. Da habt ihr quasi im Team, wie nenne ich sie immer gerne, Trüffelschweine sitzen. Also ihr habt Kollegen da sitzen, die
kleine Gurus.
Ja, die durchforsten das und erschnuppern dann Deals, besondere Preise.
Genau, wie funktioniert das? Das finde ich auch so interessant.
Ja, also Trüffelschweine ist jetzt auf jeden Fall ein netter Begriff.
Wie nett ist sie?
Da hat mal jemand in der Kommunikation immer gesagt, nach Perlen tauchen. Das fand ich jetzt auch ein bisschen sehr romantisch. Die Jungs und Mädels sitzen da einfach und wir versuchen es den Leuten immer, wir durchgoogeln das Internet. Also die wissen, die kennen die Quelle und suchen da halt dementsprechend, was interessant sein könnte. Und man muss ja sagen, der Deal entsteht im Kopf des Redakteurs oder der Redakteurin. Denn es ist ja auch immer so eine gewisse Wette, die man belegt, um zu sagen, okay, kommt das jetzt gerade bei der Community an oder auch nicht. Das heißt, dementsprechend ist das aber auch der Punkt der Verantwortung und des Vertrauens. Das heißt, man sieht mit seinem Post, den man jetzt bei Social Media online stellt oder auf dem Blog oder in die App packt, auch sein eigenes Handwerk und hat auch immer gegenseitig so ein bisschen um diesen spielerischen Battle-Gedanken. Das heißt, zu sagen, hey, mein Deal funktioniert so, morgen lernen wir wieder daraus. Und was man ja auch nicht vergessen darf, wir haben ein internationales Team, die sind ja auch im Austausch. Und da kann man auch schnell von lernen. Und gleichermaßen haben wir ja auch mittlerweile 7.500, 8.000 Deals in der Urlaubsguru-Datenbank und Erfahrungswerte der letzten Jahre. Man kann jetzt sicherlich nicht den Sommer 2012 mit dem Sommer 2021 vergleichen. Aber ob jetzt, träumen wir uns wieder komplett weit weg, New York, ob das jetzt für 500 Euro funktioniert oder für 800, das sagt uns dann schon auch die historischen Daten. Deswegen, wir haben hier nichts richtig automatisiert. Das heißt, wir haben jetzt keinen Crawler, der irgendwie alles hier auf Server schreibt. Also manchmal haben wir Journalisten hier, die fragen dann immer, wo stehen denn ihre Maschinen? Und wenn wir dann den 70-Kilo-Redakteur zeigen, dann sagt er mir, nee, ich meine die richtige Maschine. Dann sagen wir, das ist unsere Maschine. Und das sorgt dann dafür, dass die Leute verstehen, okay, wir machen eigentlich Handarbeit. Und das zeigt auch nochmal die Wertschätzung. Denn das wisst ihr auch, Sommerurlaub suchen kann auch irgendwann mal in Frustration enden, wenn man...
Das kann Stunden dauern, das ist Tage.
Den fünften Sonntagabend mit dem Familienrat getagt hat und immer noch nicht einig ist, dann kann das richtige Schnäppchen zur richtigen Zeit, glaube ich, viele Ehekrisen und Familienmassaker vollends beenden. Und das schätzen die Leute.
Aber dann ist es ja auch tatsächlich eben nicht der rein touristische Ansatz, sondern ich habe da jetzt gerade in den Erläuterungen ganz viel Journalismus, Recherche, das ist natürlich auch aufgrund deines Backgrounds dann etwas, wo man merkt, da geht man ganz anders ran, eben aus der Benutzer-, aus der News-Sicht heraus, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ihr versucht natürlich auch zusammen mit uns mal Dinge in den Markt zu bringen, die vorher nicht funktioniert haben. Und wie du schon gesagt hast, dann gibt's daraus Erfahrungswerte. Also ihr geht auf Sachen ein, die funktionieren, aber ihr versucht auch immer wieder Neues und das macht das, glaube ich, auch so spannend, auch für die Mitarbeiter, weil wenn die immer wieder die gleichen Deals hätten, wäre schon langweilig, oder?
Ja, es ist schon so, glaube ich, dass sie jetzt gerade nicht irgendwie freudig erregt sind, wenn sie zum 10. Mal innerhalb der Woche über Mallorca oder Griechenland schreiben können. Aber was jetzt auch das letzte Jahr gezeigt hat, im Endeffekt wollen die auch irgendwie erfolgreich arbeiten. Und in dem letzten Jahr konnten sie so viele Deals schreiben und raussuchen, wie sie wollten. Am Ende des Tages hat es fast niemand gebucht. Und ich glaube, jetzt sind sie gerade froh, das 10. Mal über Griechenland zu schreiben, weil auch das 10. Mal das Interesse der User da ist, dann in Griechenland Deal zu buchen. Schön. Und von daher muss man das immer in Relation sehen, finde ich.
Ja, ja, natürlich. Also auch von jetzt, also diese gewisse Frustration und dann hinterher wieder froh sein, wenn man, und sei es jetzt 10-mal Mallorca, sei es 10-mal Griechenland verkauft oder eben in dem Fall bei euch anbietet, ist das natürlich dann wiederum, das macht es dann alles weg, das Thema über das Gleiche. Es ist ja nicht das Gleiche. Ihr schafft es ja auch immer, jedes Thema, jede Insel, jedes Hotel, jeden Deal nochmal ein bisschen anders darzustellen und ein paar Insider-Infos noch zu geben. Und
ist aber ja auch wirklich so. Wenn man drüber nachdenkt, also keine Ahnung, wie oft ihr jetzt schon zum Beispiel irgendwo im Mittelmeerraum wart. Ich persönlich bin häufig auf Mallorca und irgendwie jedes Mal, wenn ich auf Mallorca bin, entdecke ich was Neues. Und wenn es nur ein Restaurant ist, was ich noch nicht getestet habe, wo ich dann unfassbar gut wieder esse. Und aber auch da, es gibt so viele Buchten und keine Ahnung, Parks und sonstiges. Das schafft man meist gar nicht, sich irgendwie in den ersten 1, 2, 3 Wochen, wenn man mal auf der Insel ist, irgendwie anzusehen. Und von daher kann man auch immer wieder neue Anregungen geben, selbst wenn Mallorca selbst als Begriff natürlich allgegenwärtig ist. Glaube ich, kann man auf Mallorca immer sehr unterschiedliche Urlaube haben und immer wieder was Neues erleben.
Ja. Da schließe ich die Frage an. Es geht ja dann vielleicht auch für die Zuhörer und auch für mich. Es geht ja bei euch dann auch um jede Art von Urlaub, ne? Also von Badeurlaub bis Kurztrips,
ja,
alles dabei, sowohl in Deutschland als auch dann in weiteren Ländern, in allen Ländern oder in wie vielen Ländern.
Ja, deswegen auch wegen der Zielgruppe, die war ja auch mal so eingangs der Punkt. Also wir sind, dadurch, dass wir durch Social Media groß geworden sind, haben wir tendenziell eine jüngere Zielgruppe. Junge heißt bei uns so 24 bis Mitte 30, aber wir sehen jetzt halt auch in den Buchungen, die jetzt diesen Sommer kommen, dass da auch vieles bei ist, wo Leute schon 40, 50, 60 sind. Also dass wir verwehren uns da niemanden, ganz im Gegenteil. Und wir haben auch so ein bisschen den positiven Enkeltrick, dass die Enkeltochter oder der Enkel seinem Großvater Bescheid gibt, wo kann ich was sparen.
Ach, ihr seid das?
Ja, aber die von Akten.
Die immer genau.
Und dementsprechend, ja, ein gutes Produkt, ohne jetzt irgendwie zu arrogant klingen zu wollen, das spricht sich halt auch rum und das macht auch nicht Halt vor Zielgruppen. Und einen Punkt möchte ich noch ergänzen, den Daniel gerade auch schon aufgenommen hatte, bezüglich, wenn wir jetzt das 10. Mal Mallorca schreiben, dürfen wir auch nicht vergessen, wir kommen so sehr stark aus der Richtung günstig und viel Preis-Leistung und wir haben auch viele Geschichten in den letzten Jahren kennengelernt, wo wir dann festgestellt haben, dass, ich sage jetzt mal die 600 € Mallorca-Reise für jemand der Urlaub der letzten 3 Jahre war. Und dann versuchen wir schon, unseren Kollegen hier zu vermitteln, dass das jetzt für sie jetzt vielleicht der 7. Deal ist, den sie heute produzieren, aber für die Person, die ihn jetzt gerade bucht, die dann auch den Service vielleicht bei euch am Callcenter und Co. haben möchte, der Urlaub ist, für den er 3 Jahre gespart hat.
Ja.
Und das muss sich bei jedem tun, was man dort macht, im Reisebereich, einfach vehement festsetzen. Das sind wirklich, mein Papa hat früher mal gesagt, das sind die schönsten Tage des Jahres. Dafür wird gespart und niemand hat was zu verschenken und vor allem jetzt in dieser Corona-Krise, wo viele Leute auch finanzielle, wirtschaftliche Einbußen hatten, sollte man sich, glaube ich, jeder, der in der Touristik ist, auch sehr darüber im Klaren sein, wie er mit dem Geld, was der Kunde einem gibt, gleichermaßen dem Vertrauen mit umgeht.
Ich denke, das ist uns auch ganz klar zurückgespielt worden. Das ist uns auch ganz klar in der Krise zurückgespielt worden. Es gab sicher Jahre, in denen man günstige Reisen mit dem einen oder anderen Abstrich noch so irgendwie hingenommen hat als Gast. Aber jetzt ist einfach Qualität, Sicherheit, das steht über allem. Das hat auch die FDI-Gruppe verstanden. Das ist in allen unseren neuen Leitlinien. Wir haben ja auch eine neue Geschäftsführung. Das ist es einfach ein Umdenken. Und ja, es war leider eine Krise nötig, oder notwendig vielleicht für uns. Aber das ist essentiell. Und das wird auch nicht mehr weggehen. Also ich glaube auch nicht, dass wir in 3, 4, 5 Jahren nochmal zurückschauen werden und sagen, ach, das war nur ein kurzer Moment während Corona, dass Informationen, Service, Sicherheit und so weiter so wichtig waren. Jetzt ist am Ende nur der Preis wieder. Das glaube ich nicht. Also das ist wichtig. Ich glaube, niemand möchte zu viel bezahlen und deswegen seid ihr auch so gut und so groß, weil Schnäppchenjäger sind wir irgendwie alle gerne. Aber es muss dann auch passen. Würdet ihr sagen, dass ihr verschiedene Kategorien von Schnäppchenjäger habt? Also gibt es da so, dass ihr, wenn die Redakteure arbeiten, dass sie dann so verschiedene Zielgruppen im Kopf haben, oder ist es einfach so der Schnäppchenjäger, der einfach den besten Preis haben möchte und aber natürlich
Qualität? Ja, ich persönlich glaube, dass das Wort Schnäppchen so ein bisschen abgedroschen ist. Also wir sehen uns als die Kämpfer der Gerechtigkeit, wenn es um Preis-Leistung geht. Denn ich würde jetzt uns allen, mir inklusive, einfach mal unterstellen, niemand möchte zu viel bezahlen. Und bei uns geht es jetzt nicht darum, irgendwie die 2-Sterne-Bude für 8,70 Euro mit kaputter Klimaanlage zu präsentieren und deswegen sich zu freuen, einen günstigen Urlaub zu haben, sondern wir haben von Expedition Lappland für 1.500 Euro bis Namibia-Rundreise für 2.500 Euro haben wir alles auf der Seite. Aber es geht darum, zum aktuellen Buchungszeitpunkt das absolut beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben. Ja. Ich gebe immer gerne das Beispiel, um das zu erklären. Ich bin damit groß geworden im Aldi-Computer. Der hat 2.000 D-Mark gekostet. Das war der geilste Computer, den wollte jeder Jugendliche und mir inklusive haben. Dafür ist man montags morgens aufgestanden, hat sich um 4 Uhr an den angestellt. Das war günstig, aber es war immer noch die geilste Kiste auf dem Markt. Und dieses Gefühl versuchen wir auch bei den Deals zu etablieren. Man kriegt was für sein Geld, aber es geht nicht darum, das günstig zu haben. Wir haben auch Business-Class-Flüge teilweise dabei, wo die Leute dann aber 50% sparen und sich einmalig in ihrem Leben einen Business-Class-Flug erlauben können.
Für 50% muss man sich das tatsächlich auch mal durchrechnen. Dann ist es auch wieder was, was man sich gerade bei einer schönen Reise einmal im Jahr, vielleicht sogar Honeymoon oder was auch immer, dann auch echt mal gönnen kann. Ich stelle jetzt noch mal eine Frage. Ich bin gespannt, ob ihr sie beantworten möchtet oder könnt. Und zwar hatten wir ja durchaus auch schon Kollegen von anderen. Ihr habt jetzt gerade gesagt OTAs. Das haben wir so noch gar nicht gesagt. Wir haben bisher immer OTA gesagt, für Online Travel Agency. Aber wir hatten da durchaus schon mal Gastredner und festgestellt, dass gerade wenn man eher in der Beratung, Service stark ist, passiert es doch, dass der Gast dann am Ende woanders bucht. Könnt ihr da Auskunft zu geben, wie das bei euch ist? Stellt ihr auch fest, dass ihr teilweise Service bietet und richtig viel erzählt, Storytelling und so weiter, und dann buchen die am Ende woanders?
Es hat sich in die Richtung entwickelt. Da mussten wir aufpassen. Ich glaube, das war so 2017, 2018, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen was in unserer Marketingstrategie ändern, in unserer Ansprache an den Kunden. Wir haben immer von Lesern gesprochen, wir haben irgendwie immer von Inspiration gesprochen und sonstiges. Und dann haben wir gesagt, okay, es wird jetzt an der Zeit, dass wir entsprechend die Ansprache ändern und dann häufiger schon das Wort buchen einfach auch irgendwo auf der Seite platzieren und so. Und da haben wir halt diesen Umschwung gemacht, damit wir nicht Gefahr laufen, dass wir nachher nur eine Inspirationsplattform sind und keiner bei der Urlaubsbuchung dann noch an uns denkt, sondern ich glaube, den Switch haben wir relativ gut hinbekommen. Klar, kann man immer noch alles optimieren, aber unterm Strich sind wir da relativ zufrieden und glauben nicht, dass wir da jetzt gar nicht aufgesucht werden, wenn es um die Urlaubsbuchung geht. Ja. Da zeigen die Zahlen auch was anderes.
Sehr schön. Und drücke ich euch auch weiterhin die Daumen, denn letztendlich muss auch dem User klar sein, wenn er nur Research online und dann Purchase wo auch immer machen würde, dann müsstet ihr irgendwann die Seite voller Werbung knallen und ihr würdet nicht mehr an der Reisebuchung verdienen. Und das würde sicher dann der Qualität nicht immer helfen. Von daher weiterhin viel Erfolg, dass dann auch der Abschluss bei euch stattfindet.
Ja, weil euer Content einfach auch echt geil ist. Und daher haben wir die Kämpfer der Gerechtigkeit für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gleich auch noch für eine zweite Folge da.